Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Impfen gegen Corona, das bleibt schwierig. Das hat die Debatte um den AstraZeneca-Wirkstoff die letzten Tage deutlich gemacht. Wie Dänemark das Impfproblem in den Griff bekommen möchte, besprechen wir gleich. Fehlender Corona-Impfstoff hat auch in Österreich für Wirbel gesorgt. Die Koalition um Kanzler Sebastian Kurz hat schwere Tage und Streit hinter sich. Dazu gleich mehr im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Am Ende der Sendung geht es um die Türkei und den Innenminister Süleyman Soylu. Er gilt als Nummer zwei hinter Erdogan. Wir stellen den Politiker vor. Dänemark war letzte Woche das erste Land, das die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca gestoppt hat. Es gab Fälle von schweren Blutgerinnseln, die untersucht werden sollen. Mittlerweile haben sich viele EU-Staaten, darunter Deutschland, dieser Entscheidung angeschlossen, mit gravierenden Folgen für die jeweiligen Impfkampagnen, denn die Zahl der verfügbaren Dosen ist stark zurückgegangen. Heute will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihre Einschätzung veröffentlichen, ob der Impfstoff von AstraZeneca für schwere Nebenwirkungen verantwortlich ist und ob er weiter verwendet werden kann. EMA-Chefin Emma Cook hat sich vor zwei Tagen schon mal dazu geäußert und erste Andeutungen gemacht.
Solange die Untersuchungen der EU-Behörde andauern, sind wir entschieden überzeugt davon, dass die Vorteile des Impfstoffs bei der Verhinderung von Covid-19, von Krankenhausaufenthalt und Tod, das Risiko der Nebenwirkungen überwiegen.
Diese Debatte wird natürlich auch in Dänemark aufmerksam beobachtet. Julia Weschenbach in Kopenhagen. Noch ist unklar, wie es mit dem Wirkstoff von AstraZeneca weitergeht. Trotzdem, wie haben die Däninnen und die Dänen denn diese Entscheidung aufgenommen, AstraZeneca erstmal nicht mehr zu verimpfen?
Ja, Dänemark hat sich entschieden, die Impfung mit AstraZeneca zunächst für 2 Wochen auszusetzen. Und das ist eine Entscheidung, die hier im Land eigentlich so gut wie gar nicht negativ kommentiert worden ist. Also im Gegenteil, man ist sich zwar bewusst, dass dieser Stopp jetzt das Vertrauen in den Impfstoff von AstraZeneca schwächt, aber Experten meinen andererseits eben auch, dass er das Vertrauen in die Impfkampagne als solche stärken könnte, weil die Behörden eben so schnell reagiert haben und den Bürgern damit signalisieren, wir passen auf und wir greifen sofort ein, wenn es auch nur den geringsten Verdacht von schweren Nebenwirkungen gibt. Aber wer jetzt in diesen Wochen geimpft werden sollte, der ist natürlich sicherlich ein Stück weit enttäuscht, dass er sich noch gedulden muss. Es verzögert die Impfkampagne und kommende Woche will die Gesundheitsbehörde dann Stellung nehmen, wie es mit dem Impfstoff von AstraZeneca weitergehen soll.
Wie gut läuft denn die Impfkampagne generell in Dänemark? Die war ja vor einigen Wochen noch ziemlich ambitioniert.
Ja, da hat's wie in vielen anderen Ländern auch in den vergangenen Wochen ziemlich gehakt. Nicht wegen der Organisation, aber eben auch wegen der Lieferengpässe bei den Herstellern. Inzwischen ist jeder 10. Däne zum ersten Mal geimpft. Knapp 5% sind fertig geimpft. Aber das Datum, an dem alle Dänen geimpft sein sollen, alle, die es wollen, ist immer weiter nach hinten verschoben worden. Jetzt hat man aber nochmal umorganisiert und hat gesagt, wenn alle mit besonders hohem Risiko geimpft sind, dann impfen wir einfach nur noch nach Alter. Dazu muss man sagen, die Corona-Lage ist hier trotz Lockerungen auch gerade weitestgehend unter Kontrolle. Und dadurch wollen die Dänen jetzt eben insgesamt schneller durchkommen. Bis Ende Juli sollen jetzt alle geimpft sein. Außerdem rechnen sie ab April und vor allem im Juli auch mit sehr großen Mengen Impfstoff. Das bleibt natürlich abzuwarten, wie das läuft. Aber allein von der neuen Vakzine von Johnson & Johnson haben sich die Dänen 8,2 Millionen Dosen gesichert. Also alleine das wäre mehr als genug, um die 5,8 Millionen Einwohner zu impfen. Und man tut auch alles, um den Impfstoff, der jetzt da ist, maximal auszunutzen. Zum Beispiel können sich Bürger in 3 der 5 dänischen Regionen gerade täglich auf so eine Impfwarteliste eintragen lassen. Und wenn dann am Ende des Tages Impfdosen in den Impfzentren übrig sind, dann können sie hinfahren, wenn sie innerhalb von 30 Minuten da sein können und können sich impfen lassen, auch wenn sie eigentlich noch gar nicht an der Reihe wären.
Mhm. Schnell durchkommen ist das Ziel, Sie haben es gesagt. Die Regierung hat sich jetzt laut Zeitungsberichten den Impfstoffherstellern auch als Testland angeboten. Worum geht es da?
Ja, da gab es zum Beispiel einen Bericht der Zeitung Jyllandsposten. Danach hat Dänemark verschiedenen Impfstoffherstellern angeboten, Daten von Geimpften, da ging es um Daten von bis zu einer 500.000 Personen, verwenden zu können, wenn das Land dafür im Gegenzug dann mehr Impfstoff erhält. Das hat die dänische Arzneimittelbehörde bestätigt. Die hat gesagt, man hat sich bei 4 Produzenten umgehört, ob es Interesse an Daten von, aber wohlgemerkt Freiwilligen gibt. Gesundheitsminister Magnus Heunicke hat gestern aber dazu gesagt, so ein Tauschhandel stünde nicht zur Diskussion. Da gibt es also etwas widersprüchliche Aussagen. Das passt aber ganz gut dazu, dass Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen ja in der Vergangenheit schon häufiger mal so ihre Fühler ausgestreckt hat, um vielleicht auch abseits der gemeinsamen europäischen Impfstrategie an mehr Impfdosen für die Dänen zu kommen. Sie war ja kürzlich zum Beispiel mit dem österreichischen Kanzler Kurz zu Besuch in Israel, um mit den beiden Ländern eine Impfzusammenarbeit zu vereinbaren. Da ging es unter anderem um den gemeinsamen Bau von Impfstofffabriken. Und da hat sie laut Ritzer auch gesagt, das sei ein interessanter Weg, den Israel da geht. Und auch, dass Dänemark grundsätzlich gut geeignet für so ein Vorhaben sei, weil es eben so ein hochdigitalisiertes kleines Land ist, wo sich das gut durchführen ließe. Also.
Gestern hat die EU-Kommission Pläne vorgestellt für einen europäischen Impfpass, der Reisen wieder ermöglichen soll, jetzt bald in der Europäischen Union. Zieht Dänemark denn hier auch mit oder gibt es da eigene Ideen?
Ja, wie so häufig ist es auch hier wieder so, Dänemark ist sicherlich dabei, wenn es einen gemeinsamen EU-Impfpass gibt. Aber parallel arbeiten die Dänen auch noch an einem eigenen digitalen Corona-Impfpass. Da läuft gerade die Ausschreibung für die Entwicklung einer App, mit der man den Impfstoff nachweisen können soll. Und das Ganze soll im Mai schon fertig sein.
Julia Weschenbach mit Informationen zur Corona-Impfkampagne in Dänemark. Besten Dank nach Kopenhagen. Der Kampf gegen die Corona-Krise ist auch in Österreich das dominierende politische Thema. Dabei steht die Regierung um Kanzler Sebastian Kurz aktuell von mehreren Seiten unter Druck. Die Corona-Neuinfektionen zum Beispiel, die lagen am gestrigen Mittwoch bei gut 3.000, so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Und beim Beschaffen von Impfstoffen lief auch nicht alles glatt, was wiederum zu Krach mit dem grünen Koalitionspartner geführt hat und zu Vorwürfen an die EU. Heute ist der österreichische Regierungschef in Berlin zu Gesprächen. Unter anderem trifft Kurz den Bundesinnen- und den Bundesgesundheitsminister. Hauptthema hier der Kampf gegen Corona. Clemens Fehrenkotte, Sie sind unser Korrespondent in Wien. Sie beobachten Kurz und die österreichische Politik. Mit welcher Agenda reist der Kanzler jetzt nach Berlin?
Ganz klar als Vertreter eines Tourismuslandes. Er hat vor dem Abflug erklärt, es gehe ihm in Berlin bei den Gesprächen. Er trifft ja auch Bundespräsident Steinmeier und am Freitagmorgen vor seinem Rückflug auch noch den neuen CDU-Chef Laschet. Es ging ihm darum, eine möglichst baldige Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit zu Deutschland. Und dann zweitens vor allen Dingen auch Aufhebung der Grenzkontrollen, vor allem gegenüber Tirol. Das ist ja gestern auch nochmal von deutscher Seite verlängert worden. Das war das eine. Und das zweite, wir haben es eben gehört, auch aus Dänemark, das Thema grüner Pass. Das heißt also, davon verspricht sich der österreichische Bundeskanzler, dass es dann mit Blick auf die Reisefreiheit innerhalb von Europas dort Verbesserungen gäbe. Das wolle man also auf jeden Fall forcieren. Und hier heißt es dann auch, man wolle also nicht insgesamt bis darauf warten, bis die EU damit fertig ist, sondern ambitioniert, man habe vor, diesen grünen Pass schon im nächsten Monat, im April, vorstellen zu können.
Kann Kurz denn positive Bilder aus Deutschland gerade gebrauchen? Das Programm hier klingt ja sehr ambitioniert.
Er kann es durchaus gebrauchen, denn Sie haben es zu Beginn gesagt, es gibt seit dem Freitag der vergangenen Woche hier erhebliche, auch innerhalb der Koalition, Auseinandersetzungen darüber, was gegebenenfalls falsch gelaufen sein könnte bei der Impfstoffbestellung und bei der Impfstofflieferung. Dort hat er am vergangenen Freitag Bundeskanzler Kurz sowohl die Europäische Union dafür mitverantwortlich gemacht, dass es dort zu Absprachen auf Beamtenebene gegangen sei. Er sprach gestern Abend auch noch mal davon, das sei eine Art Blackbox gewesen. Dort gibt es also Verhandlungen, davon hätten die Staats- und Regierungschefs keine Ahnung gehabt. Und dafür machte er dann den Chefbeauftragten für die Impfstoffbeschaffung im Gesundheitsministerium verantwortlich. Der müsse zurücktreten. Zu dem Zeitpunkt war noch der hiesige Gesundheitsminister selber krank. Er hatte einen Schwächeanfall erlitten Und dann musste der österreichische Gesundheitsminister Anschober am Montagmorgen hier erklären, auch im Ö1, im Radioprogramm vom ORF, dass er davon keine Ahnung hatte. Daran haben erheblich viele Leute Zweifel, vor allen Dingen auch die Oppositionsparteien. Insofern, Sebastian Kurz ist schon darauf angewiesen, dass er jetzt mit dem Blick nach vorne richtet und sagt, wir haben das verstanden, wir kriegen das in den Griff und wir verhandeln jetzt dafür, dass auch diese Reisefreiheit über mehr Impfen und über einen grünen Pass kommen kann.
Sie haben die innerösterreichische Diskussion angesprochen über den Impfstoffmangel. Es gibt jetzt Berichte, dass Österreich zusätzliche Impfdosen über die EU bekommen könnte, aber dennoch, die Sache wirkt ja nach. Kurz hat den grünen Gesundheitsminister mit den fehlenden Dosen in Verbindung gebracht, die EU. Wie haben die reagiert?
Also auf Seiten des Koalitionspartners ziemlich verstimmt, weil das nicht das erste Mal ist, seitdem die Koalition im Januar letzten Jahres angefangen hat, dass es da viele Medienkollegen sprachen, zum Teil auch von einem groben Foul, zu einem groben Foul gekommen ist. Die EU selber war natürlich schon sehr überrascht davon, dass, also in dem Fall die EU-Kommission sehr überrascht davon, dass also dieser Vorwurf von der Wiener Seite aus gekommen ist. Sebastian Kurz hat ja dann zum Teil auch gemeinsam mit einigen anderen Staats- und Regierungschefs, die sehr wenige Impfstoffe bekommen haben, wie zum Beispiel Bulgarien, wie auch Kroatien, dann einen Brief verfasst, dann sich mit diesen Politikern auch noch hier in Wien getroffen, nochmals mit dem Appell. Das ist natürlich schon eine Vorgehensweise, die jetzt darauf abzielt, zu sagen, ja, das gab es ja auch gestern die Nachricht von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass es 10 Millionen neue Impfstoffe gäbe von BioNTech-Pfizer und dass davon Österreich 400.000 bekommen würde.
Und die Koalition, hält die Ihrer Einschätzung nach?
Die hält, es ist der Druck der Pandemie, es gibt dafür gegenwärtig keine Anzeichen. Allerdings ist es so, dass der Gesundheitsminister echt wirklich auch politisch angeschlagen ist. Der Grünen-Chef Werner Kogler ist da sehr, sehr schmallippig. Der also sagt, wir haben da intensiv drüber gesprochen. Dann wurde auch gefragt, glauben Sie, dass das Koalitionsklima jetzt nun sehr belastet ist? Und dann gab er nur ganz kurz zurück, das würde er nicht sagen. Aber Tatsache ist, dass es wirklich ein schwieriges Unterfangen ist. Aber die Blickrichtung ist tatsächlich die, es gibt jetzt während der Pandemie keine andere Alternative. Und auch für Sebastian Kurz ist auch relativ klar, dass er einen anderen Koalitionspartner jetzt im Laufe der nächsten Zeit nicht finden würde, auch nicht bei der SPÖ.
Wie zufrieden sind denn die Menschen in Österreich mit der Regierung und mit dieser Krisen-Corona-Politik?
Und längst nicht mehr so wie vor einem Jahr. Damals stiegen ja die Werte wie in vielen anderen EU-Staaten bei den Regierungszustimmungswerten steil nach oben. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Rund 20% der Bevölkerung glaubt noch, dass dieser lockere Lockdown, den es ja hier gibt, viele Geschäfte sind ja offen, die Schulen sind offen, es wird getestet, dass diese Maßnahmen etwas bringen würden. Es gibt eine große Müdigkeit, auch die Maßnahmen auch durchzuführen. Sie haben zu Beginn gesagt, die Infektionszahlen steigen. Hier Epidemiologen sagen zum Teil, zu Ostern und nach Ostern könnte das hier noch deutlich höher steigen. Die Zahl der Intensivbetten steigt. Also von daher ist die Zustimmung gesunken und das schlägt sich auch in den entsprechenden Umfragen wieder und den Zustimmungswerten zu dieser türkis-grünen Bundesregierung in Wien.
Besten Dank an Clemens Fehrenkotte nach Wien. Wir sprachen über Österreichs Corona-Politik und die Debatte über fehlende Impfstoffe. Ohne ihn, ohne Recep Tayyip Erdogan geht nichts in der türkischen Politik. Erdogan ist seit Jahrzehnten die führende Figur im Land, seit einigen Jahren auch Präsident und an allen wichtigen Entscheidungen maßgeblich beteiligt. Dazu gehören zum Beispiel das Flüchtlingsabkommen, das die EU und die Türkei heute vor 5 Jahren auf den Weg gebracht haben. Und dazu gehört auch das Verbot der pro-kurdischen Partei HDP. Das Verbot hat die türkische Staatsanwaltschaft gestern beantragt, aber die Entscheidung dahinter gilt als politisch motiviert. Dennoch agiert Erdogan nicht allein. Der Wortführer der antikurdischen Linie etwa ist Innenminister Süleyman Soylu. Soylu ist nach Erdogan der beliebteste Politiker im Land und gilt als Kronprinz des Präsidenten. Er könnte also mal in Zukunft die neue Nummer 1 werden. Susanne Güsten stellt uns den Politiker vor.
Innenminister Süleyman Soylu spricht im Parlament. Und in den Reihen der Opposition hämmern die Abgeordneten vor Wut und Frust auf ihre Pulte. Die Kurdenpartei HDP greift Soylu hier an, deren gewählte Bürgermeister seine Regierung überwiegend abgesetzt hat. Nun hätten die Terroristen nichts mehr zu lachen, höhnt Soylu.
694 Jahre und 10 Monate Haft haben eure Bürgermeister zusammenbekommen. Das soll euch ein Denkzettel sein.
Ein knallharter Kurs in der Kurdenpolitik, dafür steht Soylu. Und nicht nur in dieser Frage. Nach dem Putschversuch vor knapp 5 Jahren zum Innenminister ernannt, leitete Soylu die Säuberungen im türkischen Staatsapparat, bei denen Zehntausende vermeintlicher Anhänger der Gülen-Bewegung entlassen, geächtet und eingesperrt wurden. Soylu war es, der den Ansturm von Flüchtlingen auf die griechische Grenze im vergangenen Frühjahr dirigierte und täglich die neueste Zahl der Grenzüberschreitungen verkündete. Die brachialen Polizeieinsätze gegen protestierende Studenten an der Istanbuler Bosporus-Universität tragen ebenfalls seine Handschrift, meint der Journalist Ruşen Çakır im kritischen Internetsender Mediascope.
Süleyman Soylu hat sich ein klares Profil geschaffen. Eine autoritäre Figur, ein Falke, ein Hardliner, der eine derbe Sprache spricht und zu jedem Thema etwas zu sagen hat, der andere ungeniert brandmarkt und sich selbst für nichts rechtfertigt.
Insofern ähnele Soylu seinem Chef, meint Çakır, dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan, der zugleich Vorsitzender der Regierungspartei AKP ist. Soylu stammt aber nicht aus dem islamistischen Lager von Erdogan, sondern aus der nationalkonservativen Partei des früheren Innenministers Mehmet Ağar, der für die brutale Kurdenpolitik der 90er Jahre stand. Heute gehört Soylu zwar der AKP an, doch wegen seiner politischen Herkunft wird er auch von deren Bündnispartner unterstützt, der nationalistischen MHP. In den Umfragen kommt seine Politik der eisernen Faust gut an. Soylu ist der beliebteste Regierungspolitiker der Türkei nach Erdogan und das mit großem Abstand. Die türkische Nationalhymne, gesungen von Demonstranten, die auf der Straße sind, um Soylu zu unterstützen. Im letzten Frühjahr war das, da hatte Soylu seinen Rücktritt eingereicht, weil er mit einem kurzfristig angekündigten Corona-Lockdown eine landesweite Panik verursacht hatte. Erdogan nahm den Rücktritt nicht an und beließ Soylu im Amt. Auf Druck des nationalistischen Koalitionspartners, wie in Ankara kolportiert wird, und auf Druck der Straße. Soylu ging politisch gestärkt aus der Angelegenheit hervor. Nichts anderes habe er bezweckt, meint Selim Koru von der Denkfabrik Tepaf in Ankara.
Genau darauf hatte Soylu es mit seinem öffentlichen Rücktritt angelegt. Das konnte er tun, weil er so populär ist. Er ist auf jeden Fall der aussichtsreichste Kandidat für Erdogans Nachfolge.
Nur einer machte Soylu bis vor kurzem noch Konkurrenz, und das war Finanzminister Berat Albayrak. Albayrak ist zwar notorisch unbeliebt, aber er ist mit einer Tochter von Erdogan verheiratet und galt deshalb als Kronprinz. Doch als er im Streit um seine glücklose Finanzpolitik vor ein paar Monaten selbst den Rücktritt anbot, ging das schief. Erdogan nahm Albayraks Rücktritt an. Der Kronprinz ist vorläufig weg vom Fenster. Ist Soylu also der kommende Mann? Sollte es so kommen, wäre das für die türkischen Beziehungen zu Europa und Amerika keine Verbesserung, meint der Experte Max Hoffmann von der Denkfabrik Center for American Progress.
Soylu steht für eine äußerst reaktionäre und aggressive Strömung der türkischen Politik. Unter seiner Führung würde die Türkei auf einem scharf anti-westlichen Kurs bleiben.
Die Nummer 2 hinter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Susanne Güsten porträtierte für uns den türkischen Innenminister Süleyman Soylu. Das Erzbistum Köln stellt heute ein neues und lang erwartetes Missbrauchsgutachten vor. Welche Konsequenzen könnte das im Erzbistum haben? Dazu gleich mehr in Tag für Tag mit Monika Dittrich. Damit geht auch Europa heute an diesem Donnerstag zu Ende. Ich bin Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben. Kommen Sie noch gut durch den Tag.